D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich gebe zu, das ist nicht so einfach, sich das vorzustellen. Andererseits, ach kommt, wir machen jetzt einfach mal. Pascal Fischer heute Abend bei mir im Studio. Machst du mit? Mit allen anderen?
Okay. Immer.
Also, stellt euch mal vor, der Regierungssprecher der Bundeskanzlerin, Steffen Seibert, der würde ein Fernsehinterview geben. Und der würde dann sagen, liebe Leute, kauft doch bitte die neue Unterwäsche-Kollektion vom Ehemann unserer Bundeskanzlerin, von Joachim Sauer. Ich glaube, das wäre nicht nur seltsam, wir würden alle vorm Fernseher sitzen und denken, das ist doch, das findet gerade nicht wirklich statt, oder? Pascal, was sagst du, so spontane Reaktion?
Nee, das wäre seltsam, noch schlimmer, als wenn der Angela Merkels Blazer anpreisen würde. Uah.
Also, das wäre eine völlig surreale Situation. In den USA ist das passiert, nur mit anderen Hauptdarstellern. Und eine der wichtigsten Hauptdarstellerinnen ist die Beraterin von Donald Trump, Kellyanne Conway. Die hat nämlich Werbung gemacht, und zwar für die Modelinie von Trumps Tochter. Eventuell könnte sie das den Job kosten. Wie wahrscheinlich das ist und ob Conway jetzt richtig Ärger am Hacken hat, das erfahrt ihr gleich bei uns hier in der Redaktionskonferenz. Pascal und ich wünschen einen schönen guten Abend.
Das tun wir, ja, guten Abend.
Mein Name ist Sonja Meschkat, hallo.
D-Radio Wissen.
Mann, das muss man erstmal bringen, ohne rot zu werden oder vor Scham und Peinlichkeit im Boden zu versinken. Kellyanne Conway hat's gemacht. Das ist die Beraterin von Donald Trump und die hat ein Live-Interview gegeben im US-amerikanischen Fernsehen bei Fox News. Und da hat sie einfach mal Werbung gemacht für die Modelinie von Trumps Tochter Ivanka. Conway ist da sehr, sehr eindeutig gewesen. Sie hat einfach gesagt, kauft Ivankas Sachen. Jetzt gibt's Beschwerden aus beiden politischen Lagern und ob das ein Nachspiel haben kann für die Beraterin von Trump. Darüber habe ich gesprochen mit Martina Butler. Sie ist unsere Korrespondentin in Washington. Martina, welche Reaktionen gibt's denn mittlerweile nach diesem, ich sag mal, denkwürdigen Auftritt?
Also es gibt ziemlich viele Leute, die sich ziemlich ärgern, und zwar nicht nur bei den Demokraten, wo man sagen würde, okay, die machen das vielleicht aus parteipolitischen Gründen, sondern auch bei den Republikanern. Selbst Trump-Unterstützer sagen ganz klar, Kellyanne Conway hat da eindeutig eine Linie überschritten. Das darf sie nicht als Mitglied des Regierungsapparats. Sie ist ja enge Beraterin von Donald Trump, dass sie eben Werbung macht. Und das hat sie so offensiv gemacht, dass sie eben gesagt hat, hey, kauf das Zeug, ich habe auch Klamotten von Ivanka, dass das überhaupt nicht geht. Und deswegen haben eben jetzt sowohl Demokraten als auch Republikaner die Ethikkommission angerufen und haben gesagt, guckt euch das mal genauer an. Das kann eventuell Konsequenzen haben.
Und welche könnte das haben für Kellyanne Conway? Kann es richtig gefährlich werden für sie?
Naja, also sie hat schon erstmal einen auf den Deckel gekriegt, wenn man das so interpretieren darf. Also der Sprecher des Weißen Hauses hat gesagt, sie wäre beraten worden, was auch immer das heißt. Aber das ist sozusagen eine erste Reaktion gewesen, und Kellyanne Conway hat offiziell sich auch bei Donald Trump wohl entschuldigt, hat gesagt, sorry, war wohl nicht so richtig schlau, dass ich das gesagt habe. Aber wenn wirklich im Endeffekt sich eine Ethikkommission damit befassen könnte, dann könnte es für sie durchaus ernst werden, dass es eben für sie richtig Ärger gibt, weil sie eben gegen bestehende Regeln verstoßen hat. Also von daher, das kann man nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Hat Donald Trump denn bisher irgendwas dazu gesagt?
Das bleibt hinter den Kulissen. Der hat bestimmt was zu Kellyanne Conway gesagt, als sie sich bei ihm offiziell entschuldigt hat. Aber was er genau gesagt hat, das wissen wir nicht.
Ganz ehrlich, hättest du das vor ungefähr 3 Wochen überhaupt für möglich gehalten, ansatzweise, dass wir über sowas hier reden?
Ja, hätte ich. Denn was, sage ich mal, immer eins der großen Themen war, wo ein großes Fragezeichen dahinter war, wie trennt sich eben die Businesswelt von Donald Trump von der Politikwelt von Donald Trump? Das war ja immer die große Frage. Rein rechtlich hat man das ja offenbar so entflochten, dass es, zumindest nach Angaben seiner Anwältin, eben den Gesetzen standhält. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass Donald Trump sich offenbar jetzt damit zurückhalten kann. Also er hat ja nun mal sehr persönlich getwittert, das wäre ganz unfair, wie seine Tochter da behandelt wird. Das ist nicht sein Job als Präsident. Da muss er sich raushalten. Und dass Kellyanne Conway dann auch noch ins gleiche Horn stößt, zeigt im Endeffekt, wie nah da die Welten dann doch real noch verschmolzen sind. Und das war natürlich eins der großen Themen, wo wir vorher immer alle gesagt haben, das wird interessant zu sehen, wie sich da das eben trennen lässt oder auch nicht trennen lässt. Und zum anderen sind wir, glaube ich, hier in Washington inzwischen von kaum etwas mehr überrascht, denn da, die großen Überraschungen, die haben wir alle in den letzten anderthalb Jahren, spätestens im November alle erlebt, als dann an einem Abend, als alle erwartet haben, dass Hillary Clinton eine Siegesrede hält, das Ganze bei Donald Trump stattfand. Also von daher überraschen kann uns, glaube ich, nur noch wenig.
Die Beraterin von Donald Trump, Kellyanne Conway, hat Werbung gemacht für die Modelinie von Ivanka Trump live im Fernsehen während eines Interviews. Welche Konsequenzen das vielleicht haben könnte für Conway, die Infos dazu hatte Martina Butler, unsere Korrespondentin in Washington.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ist das wirklich ein Beruf oder ist das doch eher ein Hobby? Naja, unterm Strich ist es auch egal. Irgendeiner muss den Job ja machen. In diesem Fall Schokolade testen. Und zwar für den Süßwarenhersteller Mondelez International aus den USA. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr manchmal Schokolade esst, wo so eine lila Kuh vorne drauf ist. Dieser Konzern hat die Stelle ausgeschrieben. Die suchen Schokoladentester oder auch eine Testerin. Pascal, was ist das für ein Job?
Ja, die Stellenausschreibung lautet offiziell auf Schokoladen- und Kakaogetränke-Tester. Also diese Produktklassen wären zu verzehren, sag ich mal. Oreos stellt der Konzern übrigens auch noch her, könnte also auch mal in deinem Mund landen. 7,5 Stunden pro Woche Arbeitszeit, Dienstag bis Donnerstag jeweils, 12:15 bis 3:15 musst du dann antreten. Das alles soll man in Reading in Großbritannien machen, da also drauf losfuttern, Riegel, Kekse, Drinks. Das Profil sieht vor, du sollst haben eine ehrliche Meinung, ausgeprägten Geschmackssinn und Lust auf Neues. Aber du sollst auch gutes Englisch haben, ist ja auch ein bisschen wichtig, ne, um diese Geschmacksnuancen auszudrücken.
Bei Oreo würde ich auf jeden Fall schon mal sagen, I don't like it. Ich glaube, das versteht man dann. Also würde ich auf jeden Fall hinbekommen. Vielleicht, ja, also wie groß ist die Konkurrenz? Haben sie schon viele beworben?
Ja, pass mal auf, du. Das Ding war kaum ausgeschrieben. Schon kam wirklich eine Lawine von Schokoholics angerollt. Fast 1500 haben sich beworben. In weniger als 24 Stunden. Da war man dann doch ein bisschen überrascht, hat ein Unternehmenssprecher verraten. Vielleicht wird die Bewerbungsannahme deshalb bald geschlossen. Fun Fact am Rande, 4000 Tester beschäftigt Mondelez schon.
4000, das ist ja der Wahnsinn. Also Schokoholics, bewerbt euch für den Job mit den meisten Konkurrenten.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Es ist schön, wenn man geliebt wird von seinem Freund oder von seiner Freundin. Das gibt einem so ein Gefühl von Geborgenheit, von Vertrauen, von Schutz. Wenn es gut läuft mit der Liebe. Manchmal läuft das erfahrungsgemäß mit der Liebe leider auch richtig schief, weil einer in der Beziehung zum Beispiel extrem eifersüchtig ist oder einen Kontrollzwang hat oder sogar gewalttätig wird. Und dann nach der Trennung geht es los mit nächtlichen Anrufen, mit Hunderten von Nachrichten auf dem Telefon, Drohbriefe, Nachstellen bis vor die Haustür. Jeder 10. Deutsche wird im Laufe seines Lebens gestalkt. Und damit die Opfer sich noch besser wehren können, hat der Bundesrat das bisherige Stalking-Gesetz heute nochmal verschärft. Nachstellungen sind schon dann strafbar, wenn das Opfer dadurch schwerwiegend in der Lebensgestaltung beeinträchtigt wird. Stefanie Gebert, meine Kollegin aus den Nachrichten, hat dazu recherchiert. Steffi, du hast auch mit Opfern gesprochen, die dir nochmal genau geschildert haben, wie ihr Leben aussieht, wenn sie von einem Stalker verfolgt werden.
Genau, ich habe zum Beispiel mit Janine gesprochen. Wir haben ihren Namen geändert zu ihrer eigenen Sicherheit, weil das Verfahren gegen ihren Stalker noch läuft. Janine war für 3 Monate mit einem Typen zusammen, den sie schon aus Schuljahren kannte. Das war eher so eine On-Off-Beziehung, weil es von Anfang an gekriselt hat. Er konnte nämlich nicht ertragen, wenn sie mit anderen Männern Kontakt hatte.
Er war ja auf jeden eifersüchtig. Er war auf meinen Chef eifersüchtig, auf meine Arbeitskollegen eifersüchtig, auf meinen Nachbarn eifersüchtig, auf jeden.
Ja, und zu dieser Eifersucht ist dann noch dazu gekommen, dass er ihr Gewalt angetan hat. Und nachdem er sie dann auch im Bett bedrängt hat, obwohl sie keinen Sex wollte, hat Janine endgültig Schluss gemacht. Aber das wollte er eben nicht akzeptieren und dann fing das Stalking an.
Das heißt, er hat sie verfolgt und er hat sie weiter belästigt.
Genau, er hat heimlich Nacktfotos von ihr gemacht, während sie eine Beziehung hatten. Und damit hat er dann gedroht, dass er diese Bilder weiter verschickt. An Freunde, an Bekannte oder eben ihren Chef.
Angst bekommen habe ich, wenn er mir diese Nacktfotos 10, 15, 20 Mal hintereinander immer wieder als Bild geschickt hat, was für mich halt der reinste Psychoterror war. Ich habe jetzt nicht mal vermutet, dass er andere aufsucht damit, aber für mich war das eine psychische Belastung, immer wieder damit konfrontiert zu werden, wenn man das ja sowieso freiwillig nie gemacht hätte. Also ich habe nie irgendwelche Nacktfotos von mir gemacht, geschweige denn verschickt.
Ja, und der Stalker hat dann auch damit gedroht, er würde ihr auflauern oder ihren Freunden was antun. Und als die Bilder, diese Nacktfotos dann tatsächlich mal zu einer guten Freundin von Janine geschickt wurden aufs Handy, da hat sie dann tatsächlich Anzeige erstattet. Die Polizei hat das Ganze auch sehr ernst genommen und dann eine Gefährderansprache gemacht. Das heißt, übersetzt, Beamte sind bei dem Stalker vorbeigegangen, um ihm klarzumachen, dass er das jetzt sein lassen soll. Und sie haben auch das Handy und den Laptop beschlagnahmt. Allerdings hat der Stalker sich massiv gewehrt und das hat bei Janine wieder neue Ängste ausgelöst.
Also es hat mich sehr getroffen, als die Polizei mich angerufen hat und mich informiert hat, dass er dort aggressiv geworden ist. Das hat mir Angst gemacht, dass er sich einfach nicht unter Kontrolle hat, dass es Momente gibt, wo er einfach seinen Kopf ausschaltet und blind vielleicht draufschlägt oder mir von hinten Messer reinrammt oder tatsächlich das Szenario mit Säure um die Ecke steht, sowas einfach.
Also sie hat wirklich Angst um ihr Leben gehabt und dieser Fall ist eigentlich typisch für das Phänomen Stalking, denn die meisten Täter sind tatsächlich männlich, also laut Studien etwa 80%, und es sind meist Beziehungstaten. Also nachdem sich einer getrennt hat, will der andere das nicht und fängt an zu stalken.
Also die beiden kennen sich eigentlich immer auf
genau,
jeden Fall.
Genau, sehr häufig ist das so. Es gibt aber auch bestimmte Berufsgruppen, die gestalkt werden, zum Beispiel Uniprofessoren von Studenten, die mit ihrer Note nicht einverstanden sind, oder Anwälte oder auch Politiker.
Denen sollte eigentlich das Gesetz helfen, nämlich der Stalking-Paragraph. Aber es gibt nur wenige Fälle, die es eben bis vors Gericht schaffen. Was genau war denn jetzt bislang das Problem? Also, dass es nur so wenige Urteile gegen Stalker gibt in Deutschland.
Ja, das liegt daran, dass Opfer sozusagen nachweisen mussten, dass ihr Leben durch diesen Stalker massiv beeinträchtigt wird. Und das geht schon ganz schön weit. Also, die mussten zum Beispiel weggezogen sein, um sich diesem Stalker zu entziehen. Sie mussten den Job gewechselt haben oder eben ein Gutachten vorlegen vom zum Beispiel einem Psychologen. Und der dann sagt, dass sie wirklich krank geworden sind von diesem Stalking. Also das Opfer stand da bislang unter Beweispflicht. Das ist eine Situation, gegen die Marie Schärpe sich gewehrt hat. Die ist Bloggerin in Berlin, wurde selbst jahrelang von einem Ex gestalkt und war entsetzt darüber, wie die Gesetzeslage bislang war.
Wieso muss ich denn jetzt nachweisen, dass mir das schadet? Das wäre ja so, wie wenn mir jemand mein Fahrrad klaut, ich erstmal nachweisen müsste, dass ich es überhaupt gefahren bin vorher. Ich habe doch ein Recht darauf, unversehrt zu leben. Und das fand ich einfach total frustrierend und wollte deswegen, dass man sich nur anschaut, was der Täter macht.
Was hat denn Mary Schäppe jetzt erreicht? Also wie ist das Gesetz?
Ja, Mary hat sich erstmal nicht einschüchtern lassen und ist an die Öffentlichkeit gegangen mit ihrem Blog. Dort hat sie beschrieben, was der Stalker ihr antut. Dann hat sie auch ein Buch veröffentlicht. Und sie hat gemeinsam mit Opferverbänden eine Petition gestartet. 90.000 Unterschriften sind da ungefähr zusammengekommen. Und die wurden dem Justizminister Heiko Maas vorgelegt. Und der hat dann tatsächlich das Gesetz geändert. Jetzt genügt es, wenn die Taten des Stalkers ausreichen, um das Leben des Opfers stark zu beeinträchtigen. Also man guckt sich nicht das Opfer an, sondern eher das, was macht der Täter. Mhm. 3 Jahre Haft können Richter gegen Stalker inzwischen verhängen. Und das ist erstmal gut, sagt Marie Schärpe und das sagen auch alle Opferverbände, dass das jetzt geändert wurde. Aber skeptisch ist Marie trotzdem weiter.
Das muss sich zeigen, weil am Ende sind Gesetze Texte in einem Buch und viel wichtiger ist, was die Gerichte damit machen. Viel wichtiger ist, wie dieses Gesetz interpretiert wird. Was wichtig ist, ist, dass Polizeibeamte ausgebildet werden, dass sie wissen, dass es dieses neue Gesetz gibt. Deswegen ist für mich das Gesetz ein Teil dieses Puzzles. Es ist für mich aber ein ziemlich großer Teil. Es ist extrem, extrem wichtig, dass das geändert wird.
Stefanie Gebert hat mit Stalking-Opfern gesprochen. Der Bundesrat hat heute das Stalking-Gesetz verschärft und damit fehlt dann nur noch die Unterschrift des neuen Bundespräsidenten.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
So, completely anderes Thema jetzt. Wenn es Reis gibt, Baby, gibt es auch Arsen, Baby. Das muss man einschränkend mittlerweile dazu sagen. Und zu viel Arsen, das wissen wir alle, das ist natürlich nicht gut für uns. Nervenschäden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs. Das könnte das Schlimmste sein, was einem passieren kann, wenn man eben zu viel Arsen über Nahrungsmittel wie Reis aufnimmt. Die BBC hat vor kurzem wieder getestet, wie viel Arsen im Reis vorkommt, je nach Sorte, Zubereitung oder eben auch Endprodukt. Pascal Fischer, du hast ja das mal genauer für uns angesehen. Also mal ganz naiv gefragt, warum ist im Reis etwas drin, womit sonst im Krimi die Leute vergiftet werden?
Ja, Arsen ist einfach schon mal sowieso im Reis 10 bis 20 Mal mehr als in anderen Getreidearten, weil er in Wasser angebaut wird. Und zum Beispiel gibt es da einige Quellen, Verhüttung von Zink, Blei oder Kupfererzen, da kann das freigesetzt werden, landet dann im Wasser. Oder durch Phosphatdünger oder wenn Klärschlamm in die Umwelt gelangt, wenn es nicht sowieso im Boden oder schon im Wasser ist. Und so kommt das dann eben beim Wachstum der Pflanze in den Reis.
Und ab wie viel ist das dann problematisch im Reis?
Ja, ich habe das Bundesinstitut für Risikobewertung angerufen und die sagen, akute Vergiftung ist jetzt erstmal kein Thema. Es geht also erstmal immer um dieses langwierige Aufnehmen und Vergiften. Jetzt weiß man aus Asien und Südamerika, da ist mehr Arsen im Trinkwasser als bei uns. Dort herrschen höhere Krebsraten. Jetzt rechnet man das sozusagen ein, also den Arsengehalt auf unsere Nahrung um. Und guckt dann, okay, wie viel würde dann diese Quoten erhöhen bei uns? Aber es gibt so viele unterschiedliche organische und anorganische Arsenverbindungen im Körper. Das ist alles viel zu komplex, um einfach jetzt einen Grenzwert oder eine Obergrenze festzulegen, meint Helmut Schaft vom BfR.
Solange wir solche klaren, toxikologisch begründeten Höchstgehalte nicht ableiten können, solange sind wir eher darauf angewiesen, eine Minimierungsstrategie zu entwickeln.
Also das heißt, weniger essen bzw. Reis ordentlich kochen und waschen und so weiter.
Worauf muss ich denn achten, wenn ich mir jetzt Reis machen will? Also was wäre sinnvoll?
Ja, diese Basmati-Reiskochtaktik, die du immer auf den Verpackungen hinten findest, die ist zum Beispiel falsch. Dieses Trockenkochen, ja, also bis alles Wasser weg ist. Sondern es muss natürlich noch Wasser übrig bleiben. Warum? Na, hör mal Helmut Schaft an.
Dann kann nämlich diejenigen Arsenanteile, die beim Kochen aus dem Reis herausgelöst werden und in das Kochwasser gelangen, dann mit dem Kochwasser abgegossen werden.
So habe ich es bisher immer gemacht und dann habe ich es jetzt mal umgestellt. Jetzt muss ich es doch wieder anders machen. Okay?
Ah ja, siehste. Ja? Also die ganz perfekte Methode laut BBC und Professor Andy Mayhark von der Queen's University in Belfast, die geht so: Reis über Nacht in Wasser baden, da entweicht also das Arsen. Später dann waschen, dann 5-mal so viel Wasser wie Reis beim Kochen nehmen, also nicht nur 2:1, das ist ja diese Basmati-Taktik. Mhm. Nicht trocken kochen also, abgießen, nochmal durchwaschen, dann ist es okay. In Zahlen lässt sich das auch ausdrücken. Bei diesem Trockenkochen sind noch 84% des Arsens im Reis drin. Bei dieser Supermethode, die ich gerade gesagt habe, da sind dann nur noch 18% Arsen drin.
Gibt es denn Unterschiede bei den Reissorten auch?
Ja, laut Andy Mayhark, der das schon lange erforscht, ist Basmati-Reis erstmal am besten. Ungeschälter Reis hat mehr als geschälter, klar, weil was in der Schale sitzt.
Ne?
Eben,
mhm.
Genau. Bio-Reis, leider, ist nicht besser als anderer Reis, wenn es um Arsen geht. Also schön wäre es gewesen, lieber Lukas.
Und was ist mit so Sachen wie Reiswaffeln?
Ja, das gab in Deutschland vor Jahren echten Aufreger. Da wurden höhere Werte gemessen und auch kommuniziert vom BfR. Das hat mir Helmut Schaft erzählt.
Als Effekt lässt sich konstatieren, dass die Gehalte in den verzehrbaren Produkten geringer worden sind. Und das ist doch eine schöne Entwicklung.
Also auf gut Deutsch, die Hersteller haben irgendetwas getan, die waschen ihren Reis jetzt vielleicht besser oder die nehmen Reis aus Ländern mit weniger Arsenbelastung im Wasser.
Okay, also jetzt mal so für den Durchschnittsreiskocher, ja? Also Reiswaffeln oder auch mal einen Reisdrink verzehren wir ja alle mal so zwischendurch. Also wie groß ist denn das Risiko so gesundheitlich?
Also für uns Deutsche gering. Das BfR untersucht deutsche Durchschnittskonsumenten und da ist alles okay. Das mag in Großbritannien anders sein, spekuliert Helmut Schaft, zum Beispiel bei Migranten aus Bangladesch.
Möglicherweise auch noch mit Reis, der allein von seiner Herkunft her schon hohe Arsengehalte hat, aber von bestimmten Bevölkerungsgruppen vielleicht auch geliebt wird, dass dann auch höhere Gehalte von anorganischem Arsen aufgenommen werden.
Gerade in Bangladesch ist das Wasser wohl sehr belastet. Und wenn dann Menschen noch Reis als überwiegende Getreidequelle nutzen, dann kann es natürlich problematisch sein.
Also wir merken uns unterm Strich, den Reis am besten einweichen, waschen, lange, dann kochen, aber nicht bis er trocken ist, sondern das Kochwasser dann vorher abschütten, weil dann spült man auch nochmal jede Menge Arsen raus aus dem Reis und auch aus dem Kochwasser. Pascal war das mit Infos.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Jetzt nochmal davor zu dem wunderbaren Thema WhatsApp. Ich habe ja gerade schon drüber gesprochen. Wahrscheinlich seid ihr auch eine oder einer von den 1,2 Milliarden Menschen, die WhatsApp nutzen weltweit. Und ja, es gibt immer wieder Meldungen über Sicherheitslücken im System, über die berichten wir hier auch regelmäßig in D-Radio Wissen. Deshalb heute dann mal etwas, was im Zusammenhang mit WhatsApp und Sicherheit ganz erfreulich klingt. Es gibt nämlich eine neue Sicherheitsfunktion. Welche das ist, das kläre ich jetzt mit Ronald Eikenberg. Der ist Redakteur beim Computermagazin CT. Also Ronald, WhatsApp soll für uns sicherer werden und zwar durch die Zwei-Wege-Authentifizierung. Was heißt das genau?
Das bedeutet, dass wenn ich ein neues Handy nehme und da WhatsApp einrichte, dass man einen speziellen Code braucht, den man vorher selber auswählt, um den WhatsApp-Account wieder zu aktivieren. Das ist dann sinnvoll, wenn jemand versucht, meinen Account zu übernehmen. Der kommt dann erstmal nicht so weit und nach einer gewissen Zeit werden auch die alten Nachrichten gelöscht.
Und dieser Code, wie generiere ich den?
Den kann man frei wählen. Also man kann da zum Beispiel das Geburtsdatum nehmen. Also er muss auf jeden Fall sechsstellig sein. Gerne natürlich auch was man nicht so leicht erraten kann. Aber man sollte ihn in jedem Fall sich merken oder zumindest aufschreiben.
Also diese neue Sicherheitsfunktion, die muss ich aber erst einmal aktivieren. Habe ich richtig verstanden?
Ja, man kann das in den Einstellungen aktivieren. Das ist eben die sogenannte Verifizierung in zwei Schritten. Und ja, das geht sehr schnell über die Bühne und es sorgt für ein bisschen mehr Sicherheit, sodass wenig dagegen spricht, diese Funktion zu benutzen.
Wie ist es mit einem Update?
Man sollte die aktuelle WhatsApp-Version einsetzen. Die haben das jetzt recht frisch eingebaut. Das war bisher nur in der sogenannten Beta-Version, also so eine Vorab-Version, wo immer die neuesten Funktionen drin sind, enthalten. Jetzt ist es auch in der normalen Version drin, die man allerdings auch aktualisieren muss. Also man sollte gucken, dass man die aktuelle Version installiert hat und im Zweifelsfall eben das Update durchführen.
WhatsApp schreibt selbst, um dir dabei zu helfen, dir den Zugangscode einzuprägen, wird dich WhatsApp regelmäßig danach fragen. Es gibt keine Möglichkeit, dies abzustellen. Das klingt allerdings nervig.
Die Funktion ist ja noch relativ frisch. Also ich habe diese Abfrage bisher noch nicht bekommen, aber grundsätzlich ist es schon sinnvoll, weil natürlich bringt es ein bisschen Sicherheit oder auch eine ganze Menge Sicherheit, aber wenn man diesen Code sich nicht merkt, hat man dann doch schon ein echtes Problem. Also es besteht die Möglichkeit, eine E-Mail-Adresse anzugeben, über die man den Code dann nachträglich abschalten kann oder einen anderen festlegen kann. Aber wenn man das nicht getan hat und diesen Code vergisst, ist man in der Situation, dass beispielsweise alle alten Chats dann weg sind, wenn man ein neues Handy benutzt oder dass man das WhatsApp 7 Tage nicht benutzen kann. Also von daher ist es durchaus sinnvoll, so eine kleine Abfrage zu haben, um sicherzustellen, dass die Leute den Code nicht vergessen.
Es gibt jetzt die zwei Faktoren Verifizierung bei WhatsApp. Warum das Ganze dann sicherer ist für uns alle, hat uns Ronald Eikenberg erklärt vom Computermagazin CT.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Liebe alle, ich möchte euch etwas sagen, nämlich Yoga rettet Leben. Das ist jetzt kein blöder Spruch in diesem Fall, sondern das ist Fakt. Ein Baggerfahrer aus Australien, der ist nämlich mit seinem Gerät in ein großes Schlammloch abgerutscht. Und zwar so unglücklich, dass er sich seinen Kopf ganz bescheuert eingeklemmt hat. Der konnte immer nur so ganz, ganz knapp mit dem Kopf aus dem Schlammloch gucken. Und ohne eine Yoga-Position hätte der nicht überleben können. Pascal, du hast die ganze Geschichte. Bitteschön.
Ja, also dieser neue Survival-Künstler, der heißt Daniel Miller, 45 Jahre alt und er fuhr in einem Mini-Bagger auf seinem Grundstück herum. Dann ist plötzlich das Erdreich weggesackt. Miller und Bagger landen in einer Schlammgrube. Miller ist von einem Überrollbügel eingeklemmt worden, ja, und war damit gefangen.
ja, die Haltung musst du dir so vorstellen, der war jetzt quasi wie so auf dem Bauch, also mit dem Bauch nach unten. Mhm. Und total anstrengend musste der so den Kopf über Wasser halten, wenn er überhaupt rufen oder atmen wollte. Das ist im Grunde die Position Cobra.
Wenn man sich noch so mit den Armen ein bisschen abstützen
genau,
kann. Ne?
Genau, das hat der gemacht. Also Oberkörper hoch, Kopf in den Nacken, nach Hilfe rufen, dann wieder ein Stück runter, Arme entspannen, ja, ein bisschen Kraft sammeln, Nase knapp über der Brühe halten und dann wieder zur nächsten Runde.
Boah, das klingt echt schrecklich. Wie lange hat das jetzt gedauert?
5 Stunden. Oh. Ja, irgendwann hat ihn dann eine Nachbarin gehört und hat die Feuerwehr gerufen und die war dann auch beeindruckt. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Er muss einen eisernen Willen haben, meinte ein Retter. Und tatsächlich, Miller hat sich immer gedacht, es sei ja wohl lächerlich, mit dem Gesicht im Schlamm zu enden. Das wollte er nicht. Er wollte auch nicht, dass seine Frau oder seine Kinder ihn so finden. So blieb es dann bei Unterkühlung und Rückenschmerzen.
Yoga rettet Leben. Natürlich nur mit dem richtigen... Ja, mit der richtigen Einstellung. Das hat ein Australier gezeigt, der 5 Stunden im Schlamm die Yoga-Position Cobra gemacht hat, im Endeffekt, um zu überleben. Und es hat ihm geholfen. Darauf ein Om.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
In Deutschland hat es im vergangenen Jahr mehr als 140 Übergriffe rechter Gewalt auf Politiker und ihre Büros gegeben. Das passiert also nicht in einem Land auf der Welt, das von uns aus sehr, sehr weit entfernt ist, sondern diese Übergriffe, die werden begangen hier bei uns in unterschiedlichen deutschen Städten. Und das gucken wir uns mal genauer an mit Volker Findhammer, das ist unser Korrespondent im Hauptstadtstudio. Volker, welche Politiker und welche Parteien sind denn besonders betroffen?
Ja, das ist interessant. Es gab ja 194 Angriffe in der Zeit seit Oktober 2015 bis Ende 2016. Und die wurden hier in dieser Liste für die Linkspartei einmal zusammengestellt. Und dann führt natürlich schon eindeutig die Linkspartei mit 79 Angriffen. Aber danach kommen SPD und CDU gleichermaßen mit 42 oder 44 Angriffen und die Grünen mit 38 und auf die FDP nur ein Angriff. Also, das lässt sich schon erkennen, die Angriffe auf die Linkspartei und da ganz besonders in Sachsen, die sind schon dominierend, obwohl alle Parteien bis auf die FDP jetzt mal ausgenommen dann doch gleichermaßen davon betroffen sind.
Kann man denn sagen, wer dahinter steckt?
Ja, da gibt es keine genauen Erkenntnisse. Von den 194 Angriffen sind bislang tatsächlich nur 49 erfasst. Also da kennt man die Täter, da weiß man, wer dahinter steckt. Und die werden überwiegend oder fast ausschließlich dem rechten Parteienspektrum zugeordnet, also Rechte oder Rechtsextreme. Jetzt konkrete Hinweise auf Angriffe von Linksparteien oder von Linksautonomen, die gab es in dem Zusammenhang nicht. Also der Bericht spricht eindeutig davon, dass die Angriffe alle dem rechten Spektrum zugeordnet werden können.
Was bedeutet das denn dann für das Leben von Politikern? Also jetzt mal gerade, wenn wir nach Ostdeutschland gucken.
Sie müssen schon damit rechnen, permanent Opfer von Attacken zu werden. Wir haben ja auch die Geschichten in Freital erlebt, wo es tatsächlich darum ging, dass Abgeordnete der Linken dann unter Polizeischutz gestellt werden müssen. Das Risiko, angegriffen zu werden, hat offenbar deutlich zugenommen. Aber wir müssen hier nicht nur von Ostdeutschland reden, sondern die zweitstärksten oder die zweithöchste Anzahl von Angriffen gab es in Nordrhein-Westfalen. Da ist der Unterschied zu Sachsen, das Spitzen, also an der Spitze steht, jetzt gar nicht so groß. Obwohl insgesamt man dann doch sagen muss, dass es in den ostdeutschen Ländern im Verhältnis zu den Westdeutschen dann mehr Angriffe gibt. Aber die beiden Länder, Nordrhein-Westfalen und Sachsen, sind führend in dieser Statistik, sodass man auch in den westdeutschen Ländern davon ausgehen muss, Opfer solcher Angriffe werden zu können.
Über 190 Angriffe auf Politiker, klingt erstmal viel, zumindest für mich. Gibt es Vergleichswerte aus den vergangenen Jahren? Kann man da irgendwas ablesen?
Nein, die gibt es jetzt leider nicht wirklich, weil die Untersuchung beginnt tatsächlich erst am 1. Oktober 2015. Man hat aber schon feststellen können, dass die Zahl 2016 demgegenüber nochmal deutlich zugenommen hat. Das hat ja auch viel mit der aktuellen Situation, beispielsweise der Flüchtlingskrise, zu tun, den Irritationen und den rechten Angriffen, die es ganz besonders in dieser Zeit gab. Ich glaube schon, wir können davon ausgehen, wenn sich die Flüchtlingssituation und die Art und Weise, wie wir mit den Flüchtlingen umgehen und vielleicht auch integrieren können, wenn sich das verändert, dann dürften die Zahlen da auch wieder zurückgehen. Allerdings, wir haben Bundestagswahl und wir wissen, der Unmut über die etablierten Parteien steigt. Es könnte schon auch sein, dass im Vorfeld der Bundestagswahl der ein oder andere gezielte Angriff doch noch stattfinden wird.
Was kann man unterm Strich mitnehmen? Also gibt es Forderungen der Parteien zum Beispiel?
Ja, Martina Renner beispielsweise von den Linken, die das ganze Jahr in Auftrag gegeben hatte, also diese kleine Anfrage, sagt schon, die Parteibüros, vor allem aber auch alle Menschen, die durch rechte Gewalt bedroht werden, müssten endlich effektiv geschützt werden. Also diese Forderung, dass man auch verstärkt darauf schaut, wo gibt es Einrichtungen der politischen Parteien in Deutschland und stehen die ein wenig unter Beobachtung oder nicht, dass das dürfte unter Umständen nochmal Thema werden. Wir hatten das ja, ich habe es ja schon erwähnt, wie gesagt, in Freital, wo es einen direkten Angriff auf ein Parteibüro der Linken gab. Dort hat die Polizei dann auch eine ganze Weile stärker patrouilliert. Das wird man dann im Einzelfall jeweils noch mal schauen müssen. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt, dass generell alle Büros von Bundestagsabgeordneten unter Polizeischutz gestellt werden. Dafür sind die Zahlen insgesamt dann doch noch in Anführungsstrichen zu gering.
2016 hat es mehr als 140 rechte Übergriffe gegeben gegen Politiker und ihre Büros. Besonders betroffen davon waren die Linkspartei und auch die CDU. Volker Findhammer, unser Korrespondent aus Berlin, hatte weitere Details dazu.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Man kann sie peinlich oder selbstverliebt finden, aber Selfies gehören für viele einfach dazu. Münchener Psychologinnen wollten genauer wissen, wie wir zu den Selbstporträts stehen. Dazu haben sie mehr als 200 Teilnehmer befragt, warum und wie oft sie Selfies knipsen und wie sie sich dabei fühlen. Ergebnis: Die meisten fotografieren sich aus einem von drei Gründen. Erstens, sie wollen sich selbst möglichst positiv darstellen, also auf dem Bild besonders hübsch aussehen. Zweitens, sie weisen selbstironisch auf ihre Schwächen hin, zum Beispiel indem sie sich mit der Unordnung in ihrer Wohnung zeigen. Oder drittens, Understatement. Sie spielen ihre eigenen Fähigkeiten oder Leistungen herunter, um möglichst bescheiden rüberzukommen. Selbst die regelmäßigen Selfie-Knipser gaben oft an, dass sie die Selfies anderer Leute nicht besonders gerne anschauen. Viele sahen in den Fotos sogar eine Gefahr, zum Beispiel für das Selbstbewusstsein. Die Forscherinnen nennen das Selfie-Paradox. Sie erklären es damit, dass wir unsere eigenen Selfies als authentischer wahrnehmen als die anderer Leute. Das verhindert auch, dass wir uns beim Knipsen als Narzissten fühlen. Wenn Zehntausende Heeresameisen durch den Regenwald von Costa Rica ziehen, dann sind sie selten allein. Viele Käfer und andere Insekten mogeln sich unter die Ameisen, laufen hinter ihnen her oder lassen sich sogar auf ihrem Rücken tragen. Ein Käfer hat das Leben als blinder Passagier aber perfekt drauf. Zwei Biologen haben ihn jetzt eher zufällig entdeckt. Sie hatten eine Ameise gefangen und beim genauen Hingucken bemerkt, dass das Tier scheinbar zwei Hinterteile hat. Die Forscher schüttelten das Glasröhrchen mit der Ameise so lange, bis der versteckte Käfer losließ. Warum sich der Käfer als Ameisenhintern tarnt und wie er es schafft, dass die Ameisen ihn nicht entdecken und fressen, wissen die Forscher nicht. Klar ist aber, in der Ameisenkolonie zu leben, ist generell ziemlich praktisch. Die Ameisen schützen vor anderen Feinden und es gibt immer genug Nahrung, die der Käfer stibitzen kann. Das Bienensterben ist schon jetzt ein großes Problem. Und wenn es so weitergeht, gibt es bald nicht mehr genug Bestäuber. Ein internationales Forscherteam arbeitet deshalb schon länger an Roboterbienen. Ihre Ergebnisse haben die Wissenschaftler jetzt im US-Magazin CAM veröffentlicht. Sie haben winzige Flugroboter entwickelt, etwa so groß wie ein Insekt. Diese Robobienen haben sie dann mit einem klebrigen Gel beschmiert und losgeschickt. Im Test sollten die Roboter die Pollen eines japanischen Liliengewächses aufnehmen. Das klappte tatsächlich auch, die Pollen blieben an dem Gel kleben. Die Roboter nahmen die Pollen dann mit zur nächsten Blume und konnten die künstlich bestäuben. Bis die Roboterbienen im Alltag eingesetzt werden können, wird es aber wohl noch lange dauern. Die Forscher müssen ihnen vor allem noch beibringen, sinnvolle Flugrouten zu nehmen. Und wenn viele Roboterbienen unterwegs sind, dürfen sie sich auch nicht gegenseitig im Weg sein.
Die Radio Wissen.
Ich bin ja eher so der Sternchentyp. Also mal gerne ganz große, kleine, dazwischen noch so ein paar andere. Finde ich eigentlich ganz schön. Pascal, wenn du so während der Konferenz was auf Papier malst, hast du vorhin schon gesagt, du bist so der Mannequins-Typ, ne?
Ja, ja.
Auch so eine interessante Kategorie, kannte ich noch gar nicht. Also jeder von uns macht das ja irgendwie, ne? In Konferenzen, in Vorlesungen, in Seminaren oder so beim Telefonieren. Vor allem noch so ein Block, der ist noch weiß. Dann kommt der Kuli und während ihr telefoniert und zuhört, fangt ihr eben an zu kritzeln. Matthias Hübner kritzelt immer. Das hat er uns auf unserer Facebook-Seite geschrieben. Es hilft mir, mich auf die Inhalte des Gehörten zu konzentrieren. Deshalb male ich auch immer Dinge, auf die ich mich nicht konzentrieren muss. Was soll ich sagen, lieber Matthias? Genau so ist es. Da bleibt nur noch eine einzige Frage übrig. Was bedeutet das denn eigentlich, was wir da aufmalen? Unser Reporter Martin Krinner sagt euch jetzt, welcher Kritzeltyp ihr seid.
Mal ein Outing am Anfang. Ich bin nicht Kritzler. Ganz unideologisch, ganz ohne Absicht, aber trotzdem konsequent. Wenn ich telefoniere, dann telefoniere ich. Wenn ich in einem Vortrag sitze, dann höre ich dem da vorne zu. Und in Konferenzen, naja, so oft gehe ich nicht in Konferenzen. Aber natürlich kenne ich sie, die Leute mit den vollgemalten Schreibtischunterlagen.
Ja, ich kritzel sehr viel.
Ja, es waren kleine Figuren wie, ich mag Simpsons zum Beispiel, das zu malen.
Meistens irgendwie Strichmännchen oder sowas oder irgendwie das, was gerade am Tisch ist. Also irgendwas schon, was ich sehen kann.
Also manchmal Sterne, Blumen, also eher so die Natursachen.
Es gibt also die Figurenmaler, die Symbolmaler, die Emoji-Maler und regelrechte Mini-Picassos, die jede freie Fläche auf ihren Blättern mit Mustern bedecken.
Ich hatte erst immer vermutet, es ist etwas, was nur so die momentane Stimmung wiedergibt. Aber es sind also auch langfristige Eigenschaften, die man an den Bildern ablesen kann.
Alfred Gebert war Professor für Psychologie an der Fachhochschule Münster. Und er hat die Kritzeleien seiner Studenten über einen längeren Zeitraum beobachtet.
Also im Prinzip war es eher Zufall, weil meine Studenten an ihren Tischen dann doch irgendwas haben liegen lassen.
Und viele von diesen Aufzeichnungen waren jetzt vollgemalt. Am Anfang hat sich Gebert darüber geärgert, weil er sich dachte, die Leute hören ihm ja gar nicht zu. Aber dann fiel ihm auf, dass er einen Zusammenhang zwischen dem Bild und seinem Schöpfer herstellen konnte.
Am meisten fiel mir eben auf, wenn welche, die so Gesichter malten, dass das so ganz lustige Leute sind, die immer Spaß haben wollten. Oder auch wenn jemand aus dem Urlaub zurückkam oder schon wieder in Urlaub wollte, dann malt er Sonnen und Palmen und Schiffe. Und weil ich dann eben gedacht habe, das muss doch irgendwie was zu machen sein, habe ich auch Fragebogen verteilt und habe dann eben auch festgestellt, dass das tatsächlich was aussagt, auch über die Charaktereigenschaften, die man an den Bildern ablesen kann.
Die Fragebögen halfen Gebert, seine Studenten besser kennenzulernen. Eine Art psychologisches Profil von ihnen zu bekommen. Und das kombinierte er dann mit den Kritzeleien. Und er stellte fest, mit den Zeichnungen, die die Leute ja ohne eine bestimmte Absicht und oft sogar unbewusst hingeschmiert hatten, ist es so ähnlich wie mit der Handschrift. Zeig mir, was du kritzelst und ich sag dir, wer du bist. So, und welcher Typ Mensch sind jetzt die Blumen- und Sternemaler?
Gerade die Sterne, das sind welche, die träumen von einer besseren Welt, ne? Und das sind auch meistens welche, die sehr hilfsbereit sind, sehr freundlich sind. Und die Blumenmaler, das sind jetzt natürlich welche, die wollen sich nicht streiten, sondern suchen nach Harmonie. Und das soll ich ja natürlich jetzt dies beides malen, das passt ja auch irgendwie zusammen.
Ah ja. Und wie steht es mit den Leuten, die eher so klare Linien und geometrische Figuren malen?
Wer so geometrische Figuren malt, der ist also ziemlich nüchtern und will alles eben mit Vernunft angehen, ganz rational alles sehen und halt klug sein.
Mhm. Und was ist mit den Leuten, die immer irgendwelche Namen malen? Am liebsten den eigenen?
Ja, das sollte man natürlich nicht machen. Das sind welche, die in sich selbst verliebt sind. Dann lieber den Namen von anderen schreiben, die man irgendwie gerne mag und so weiter. Aber der eigene Name, das sind Egomanen, das sollte man wirklich nicht machen. Denn das kriegt ja auch jeder andere mit.
So, jetzt stellt sich noch eine Frage. Wenn ich das Blatt, das ich ja zum Lernen brauche oder auf dem ich mir Notizen machen sollte, ständig für Kringel, für Wolken oder irgendwelche Schlingpflanzen missbrauche, heißt das dann, dass ich mich besonders gut konzentriere?
Nein, ich glaube, das ist das Gegenteil. Also ich sollte mich konzentrieren.
Ich denke eher schlecht, wenn man bei Lernen mal kritzelt.
Irgendwie ist einfach nur so aus Langeweile so ein Ding.
Alfred Gebert hat da allerdings inzwischen eine andere Ansicht.
Ich war lange immer der Meinung, wer kritzelt, der ist unaufmerksam. Der hört mir nicht zu in der Vorlesung. Und es kam erstaunlicherweise raus, die kritzeln, das heißt, von denen ich relativ viele Aufzeichnungen hatte, die sind eigentlich auch in den Klausuren besser. Das erhöht scheinbar die Aufmerksamkeit. Und da heute alles nur noch mit Laptops gemacht wird, vermute ich eben, da müsste man einführen, dass da so eine kleine Fläche ist, wo man auch ein bisschen kritzeln kann, damit man seine Konzentration erhöht.
Das ist ja wohl wirklich der Hammer, oder? Ich bin total begeistert. Also jetzt meine Parole an euch, bitte kritzelt einfach weiter. Niemals aufhören damit. Und lieber Pascal, hast du gehört, was der Alfred Gebert gesagt hat von der Fachhochschule Münster? Ich hier, Sternekritzlerin, ne? Der hat gesagt, gerade die Sterne, das sind welche, die träumen von einer besseren Welt. Und das sind auch meistens welche, die sehr hilfsbereit sind und sehr freundlich. Und was bin ich?
All das habe ich genau gehört. Ich kritzle hier auch schon rum und hör zu.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und wir kommen in einer Nacht, die drei fantastische Momente in sich vereinen wird. Nämlich den Schneemond, Mondfinsternis und ein Komet. Der sagt auch noch mal kurz Hallo. Das ist ja wohl der absolute Wahnsinn. Pascal Fischer, weise uns bitte den Weg. Was kommt da alles auf uns zu heute Nacht?
Ja, der Schneemond, der müsste sogar schon zu sehen sein bei wolkenlosem Himmel. Und zwar seit 16:45. So heißt der Mond im Februar, der scheint besonders hell. Der Name übrigens kommt von den amerikanischen Ureinwohnern. Den hatten denn die Siedler an ihre Kalendermonate angepasst. Als nächstes folgt übrigens der Wurmmond.
Dem Schneemond grätscht heute nach erstmal noch die Mondfinsternis rein. Was ist damit los?
Ja, ab kurz nach 23:30 geht das los. Die Erde steht ja dann zwischen Sonne und Mond und wirft ihren Schatten auf den Trabanten. Nicht ganz allerdings, nur der nördliche Rand ist verdeckt. Um ungefähr 14:45 ist er am meisten verdunkelt und gegen 16:00 hält sich dann das Gesicht des Mondes wieder auf.
Erhält auch der Komet die finstere Nacht, weiser Sternenkundler Pascal?
Ja, eher weniger. Du brauchst da schon ein Fernglas. Ist so mit bloßem Auge eher schlecht zu sehen. Morgen um 16:30 kannst du mal gucken. Der New Year Comet kommt der Erde nahe. 12,4 Millionen Kilometer. So kuschelig wird es nur alle 5 Jahre mit ihm.
Das nächste Mal also erst wieder 2022. Also Leute, am besten Fernrohr vor Smartphone schnallen. Dann wird es demnächst besser mit dem Durchblick am Sternenhimmel. Danke dir, Pascal.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Kaum ist der Fuchs raus aus der Glockenspielrotation, geht die Aufregung auch schon los. Nochmal eine kurze Rückblende zu gestern. Da haben wir hier darüber berichtet, dass eine Veganerin sich darüber beschwert hat, dass Fuchs, du hast die Gans gestohlen, im Glockenspiel vom Rathausturm in, jetzt habe ich gerade die Stadt vergessen, Pascal, wo war es nochmal?
Limburg.
Limburg war, genau. Gestört hat sie besonders dieser Satz, sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Da haben sich natürlich wieder viele Menschen zu geäußert, auch Organisationen wie die Tierrechtsorganisation PETA. Die hat Verständnis für die Frau und die schreiben auf ihrer Homepage, die Jagd auf Füchse ist grausam und unnötig. Der Fuchs als Gesundheitspolizei ist wichtig fürs Ökosystem. Wir haben uns gefragt, was wäre denn eigentlich, wenn der Fuchs gar nicht mehr gejagt werden würde? Wäre das eher gut oder wäre das eher schlecht? Und ich habe deshalb mal nachgefragt bei jemandem, der beide Seiten kennt. Zum einen die des Jägers und zum anderen die des Wildbiologen. Und zwar bei Oliver Keuling von der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Oliver, die Tierrechtsorganisation PETA sagt auch, dass Füchse den Jägern als lebendige Zielscheibe dienen. Denn weder aus wildbiologischer noch aus gesundheitlicher Sicht besteht ein Grund für die massenhafte Bejagung der Beutegreifer. Was sagst du denn dazu?
Tja, als Wildbiologe muss ich erstmal sagen, doch, klar, die Jagd hat einen ganz wesentlichen Einfluss auf den Fuchs und ohne die Jagd hätten wir womöglich deutlich mehr Füchse. Aus Tierseuchen hygienischer Sicht sicherlich auch. Die Tollwut haben wir zum Glück ausgerottet in Deutschland. Aber wir haben mit dem Fuchsbandwurm ganz massive Probleme in bestimmten Bereichen zumindest Deutschlands. Und dort macht es auch Sinn, dann den Fuchs zu managen, was ich jetzt wieder als Wildbiologe sage.
Managen, sagt man, ne?
Managen, sagt man dann. Mhm. Das ist in einer gestörten Landschaft, die wir ja als Kulturlandschaft in Deutschland haben, ist das mehr als nur das, was klassisch in Deutschland als Wildbewirtschaftung sehen.
Geben Sie uns doch mal ein paar Zahlen, wenn Sie die haben. Peter spricht jetzt in diesem Zitate von massenhafte Bejagung. Können wir das mal irgendwie mit Zahlen in Relation setzen? Wie viele Füchse werden denn gejagt pro Jahr? Können Sie das sagen?
Also pro Jahr sind das in Deutschland so derzeit bei 440.000, die erlegt oder überfahren werden. Das ist natürlich schon eine Größe. Eine deutliche Hausnummer, ja.
Welche Rolle spielt denn der Fuchs überhaupt in Deutschland für die Natur?
Eine ganz, ganz große. Der Fuchs ist im Grunde, sagen wir mal, unser größter Predator, unsere größte Raubwildart. Natürlich kommt inzwischen der Wolf und auch der Luchs in Deutschland wieder vor. Aber der Fuchs ist die größte Räuberart, die permanent bei uns vorkommt. Das heißt, diese Art spielt eine ganz wesentliche Rolle im ganzen Naturhaushalt. Sie spielen natürlich eine ganz wichtige Rolle als Gesundheitspolizei. Aber sie spielen auch, weil sie eben so anpassungsfähig sind, weil sie Opportunisten sind, also sich an alles anpassen können, weil sie Generalisten sind, also alles fressen, was sie finden. In erster Linie eigentlich Mäuse fressen, und davon haben wir reichlich, spielen sie eine ganz wesentliche Rolle, auch als einer der Hauptfeinde seltener Arten. Dem Fuchs ist es auf Deutsch gesagt piepegal, ob diese Art selten ist oder ob sie häufig ist. Das heißt, er wird sie einfach auffressen, wenn er sie findet.
Jetzt haben Sie ja selber gerade ein paar Mal betont, dass er eine wichtige Rolle spielt, so auch für das ökologische Gleichgewicht und so weiter. Aber wenn er doch so wichtig ist, warum wird er denn überhaupt gejagt?
Er ist wichtig, natürlich. Aber das ganze System ist immer wichtig und dieses System ist gestört. Er wird sicherlich zu einem großen Teil einfach aus Tradition bejagt, ja. Aber er wird auch zum Teil in den Waldbereichen zum Beispiel aus Tradition viel weniger bejagt als in den landwirtschaftlichen Bereichen, wo es eben noch die Arten Hase, Rebhuhn, Fasan gibt, also die Niederwildarten, die in den landwirtschaftlichen Bereichen leben. Wenn wir uns dann anschauen, welche Arten zum Beispiel noch dort leben, Feldlerche, Kiebitz, ja, jede Menge Bodenbrüter, die in den agrarischen Landschaften, in den Feldbereichen leben und dort auch immer seltener geworden sind, sicherlich nicht durch den Fuchs, sondern durch uns Menschen, durch unsere Art zu wirtschaften, seltener geworden sind. Und der Fuchs, der jetzt eigentlich von den Mäusen lebt und dann sehr häufig geworden ist, kann natürlich solche Arten extrem bedrohen. Der Fuchs kann dort einfach immensen Einfluss nehmen, den wir als Mensch steuern können und müssen.
Der Fuchs wird sicherlich zu einem großen Teil aus Tradition gejagt. Er ist aber eben auch dafür, der Oliver Keuling, mit dem wir gesprochen haben, von der Tierärztlichen Hochschule Hannover, ist aber eben auch dafür, die Population der Füchse zu steuern. Und das sagt er eben als Wildbiologe und nicht nur als Jäger, der er auch ist.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Das war die Redaktionskonferenz für diese Woche. Schön, dass ihr dabei gewesen seid, Pascal und ich. Wir wünschen euch noch einen prima Abend und ein schönes Wochenende. Pascal und ich.
Ciao.
Winken und sagen bis bald. Mein Name ist Sonja Meschka. Tschüss.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf dradiowissen.de.